Haus 1. Wir machen Podcasts.
Mir ist auch schon von einigen Linkeren zu große Empathie mit Reichen vorgeworfen worden. Ich finde das Quatsch. Als Reporterin ist Empathie oder Mitgefühl mit jedem, den ich treffe, ist mein Grundwerkzeug.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. Oktober 2024 mit einer Sonderfolge. Wir haben nämlich mit Julia Friedrichs gesprochen und wer sie noch nicht kennt, Julia Friedrichs ist Journalistin, Reporterin und Autorin, die sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Reichtum und Erben beschäftigt. Gerade ist ihr neuestes Buch erschienen, Crazy Rich heißt das. Und genau über dieses Buch, wo sie sich nämlich sehr intensiv mit den reichsten Menschen, nämlich den Superreichen hier in Deutschland beschäftigt hat, genau darüber haben wir mit ihr gesprochen. Hallo Julia.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir einsteigen, das habe ich in deinem Buch gelernt, ist es wichtig zu definieren, worüber man spricht. Wir sprechen über Superreiche. Wann ist ein Mensch superreich?
Pi mal Daumen ab 100 Millionen Vermögen. Ab da gehört man auf jeden Fall dazu. Manche sagen auch schon ab 30 oder 40 Millionen Vermögen. Auf jeden Fall hat Reichtum in diesen Größenordnungen mit Einkommen nichts zu tun. Das ist das aller Wichtigste, was man sich am Anfang merken muss. Es geht nicht um Einkommen, sondern es geht um Vermögen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Beim Einkommen verteilt Deutschland zum Beispiel da sind wir auch gar nicht so ungleich, da sind wir so mittel. Beim Vermögen sind wir extrem ungleich und verteilen auch nicht um.
Hast du eine Erklärung dafür? Weil das ist ja tatsächlich auch etwas, was in anderen Ländern anders gemacht wird. Und wir hatten ja mal eine Vermögenssteuer. Das hatte ja auch noch den Vorteil, dass wir dann auch wussten, wie viel Vermögen so ungefähr überhaupt vorhanden ist. Jetzt haben wir das nicht mehr. Hast du einen Grund finden können, wieso?
Es gibt nicht den einen Grund. Es gibt jetzt nicht die eine Pistolenkugel, auf der steht, deshalb ist das passiert, sondern tatsächlich war das so eine Art perfekter Sturm zugunsten der Vermögenden, der so ungefähr seit den 90er Jahren bläst. Und in den perfekten Sturm gehen verschiedene Sachen ein. Erstmal das ganz banale Globalisierung. Das hat den Vermögen in fast allen westlichen Ländern gut getan, dass man einfach mehr Globus zur Verfügung hatte. Rückgang der Gewerkschaften, dadurch sind die Löhne schwächer gewachsen, aber auch der Boom dessen, was wir Finanzwirtschaft nennen. Das heißt, dass wir eine Finanzorientierung in der Wirtschaft sehen und wir sehen die Realwirtschaft, also das, wo Dinge entstehen, Brötchen gebacken werden und Autos gebaut werden. Das hat einen immer kleineren Anteil im Vergleich zur Finanzwirtschaft, die inzwischen viermal so groß ist. Das nützt natürlich denen, die bei der Finanzwirtschaft mitspielen und die schon Vermögen haben. Und so kann man einfach sehen, dass ab Ende der 90er Jahre oder ab den 90er Jahren in Deutschland die oberen Vermögen schier explodiert sind. Und der Rest ist so ungefähr Krebs darum, wo er schon lange rumkrebste. Und das ist in Deutschland keine gute Lage. Die Hälfte der Deutschen hat so gut wie gar kein Vermögen.
Was meinst du genau mit, die oberen Vermögen sind explodiert? Also ab wie viel? Also wenn ich 500.000 habe, ist meins dann auch explodiert oder muss ich erst 500 Millionen haben?
Also je weiter oben du bist, desto mehr ist es explodiert. Das ist so eine Daumenregel, die man sich auch ganz gut merken kann. Also je größer ein Vermögen ist, desto schneller ist es in letzter Zeit gewachsen. Und ein ganz großes Vermögen ist sicherlich eher ab einem ordentlichen Millionenbereich. Also ich würde von Reichtum überhaupt erst ab Summen von 4, 5, 6 Millionen sprechen. Ich finde, davor ist man sehr wohlhabend, geht es einem extrem gut. Aber ab da beginnt eben der Bereich, wo es super spannend wird, weil da kannst du dir quasi aussuchen, ob du von deinem Vermögen lebst oder ob du arbeitest oder ob du beides machst. Und dann geht es natürlich schneller. Aber ab der Größenordnung kann man wirklich ein gutes Leben führen, ohne zu arbeiten. Und das ist so ein ganz entscheidender Tipping Point, ein ganz entscheidender Kipppunkt. Das kann man sich, glaube ich, ganz, ganz gut merken. Also so roundabout, ganz grob 5 Millionen. Ab da bist du durch, was die Frage Arbeit ja oder nein angeht. Und das ist natürlich das Faszinierende. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, zum Beispiel Sebastian, ein Erbe aus einer sehr, sehr, sehr reichen Milliardärsfamilie, der hat halt Vermögensverwalter, die kümmern sich um sein Geld und er hat mir erzählt, er ist dann als Student zweimal pro Jahr nach Hause gefahren und hat quasi nachgeguckt und war baff, wie viel mehr es jetzt schon wieder geworden ist, während er studiert hat. Und das ist letzten Endes das, was reiche Menschen von dem Rest unterscheidet, dass sie noch eine zweite Spielwiese haben jenseits der Arbeit.
Die Reichen, die Superreichen, mit denen du gesprochen hast. Also Sebastian ist ja diese eine Figur, mit dem hast du sehr, sehr viel Zeit verbracht, sehr viel gesprochen. Sind die sich alle darüber im Klaren, wie privilegiert sie tatsächlich sind?
Nee, die allermeisten haben mir schon erzählt, dass es im Grundsatz so okay ist, wie es ist, dass sie mehrere Milliarden haben und die anderen nicht. Und sie haben auch, viele verniedlichen das so ein bisschen, wenn man dann sagt, sind sie denn superreich, dann erzählen einem durchaus auch Milliardäre, ach nee, mir geht's schon ganz gut, ich muss mir keine Sorgen machen, ist schon in Ordnung, aber superreich, nee, nun wirklich nicht. Das ist eben auch was, was man in der Forschung sieht. Wir neigen sehr zur Mitte. Und das halt selbst in kuriosesten Auswüchsen, dass eben dann einem jemand, der ein sehr, 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 sehr großes Vermögen hat und zu den oberen 0,001% gehört, auch erzählt, man ist quasi so obere Mitte. Das ist ja schon legendär geworden, am Beispiel von Friedrich Merz, der ja auch mal gesagt hat, er sei obere Mittelschicht in einer Zeit, in der er über ein Millioneneinkommen pro Jahr verfügte. Und auch Olaf Scholz hat es mal gesagt, dass er nicht reich ist. Und auch da denkt man, wenn jetzt Olaf Scholz sein Einkommen nicht so ganz schlecht verwaltet hat die letzten Jahre, dann wird er schon einiges vermutlich entstanden sein an Vermögen.
Interessanterweise, ich glaube, das Manager-Magazin war das, hat doch mal geschrieben, dass Friedrich Merz exakt diese 5 Millionen hat an Vermögen, von denen du sagst, dass man es sich dann aussuchen kann. Das heißt, er könnte es sich aussuchen und geht uns trotzdem auf den Keks.
Naja, er spürt halt eine Verpflichtung.
Ja, meine Mutter hat immer gesagt, durch eigene Hände Arbeit ist noch niemand reich geworden. Hat sich irgendjemand von den Leuten, die du dir angesehen hast, dieses aberwitzige Vermögen, also 100 Millionen und mehr, selbst erarbeitet?
Ja, das selbst erarbeitet ist natürlich die Frage, was man damit meint. Wenn man sagt, man ist self-made, das heißt, man fing ohne Vermögen an und ist am Ende vermögend,
ja,
gibt es das durchaus immer noch in Deutschland. Das ist nicht die Mehrheit, das sind eher Sonderfälle. Die Frage ist, ob man das dann wirklich alleine war oder ob da nicht auch dann ganz viele andere Mitarbeiter und so noch trotzdem mitgearbeitet haben. Also ich glaube, dass da ein Genie ist, was ganz alleine superreich wird. Nein, aber in der Tat gibt es in Deutschland immer noch Menschen, die bei wenig gestartet sind und reich werden, aber das ist nicht die Regel. Wenn wir uns gerade, ist die neueste Reichenliste des Manager-Magazins rausgekommen. Wir freuen uns jetzt über 249 Milliardärsvermögen, also das wächst. Wir sind auch da, stehen wir international sehr, sehr gut da, wenigstens da noch. Und da sind von den oberen 10 Plätzen 7, die ihren Reichtum im Wesentlichen geerbt haben. Und das nimmt zu, das ist ja auch ganz logisch. Wir haben noch so ein paar Nachkriegsreichtumsgeschichten, wie zum Beispiel die Familie Schwarz, die Lidl gegründet hat. Wenn das jetzt demnächst da auch weitergegeben wird, haben wir halt wieder mehr Erben und weniger Gründer. Es kommen in Deutschland sehr wenig Gründer neu dazu. Neuer Reichtum entsteht bei uns selten und das ist ein Riesenproblem.
Woher kommt es? Weil in den USA scheint der ja häufiger zu entstehen.
Genau, wenn man sich die USA, die US-Milliardäre anschaut, sind es im Wesentlichen Gründerfiguren, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos.
Neureiche.
Warren Buffett, genau, Neureiche. Und ich glaube, in diesem Wort Neureich steckt schon was absurd Despektierliches drin, weil eigentlich ist Neureich ja gut. Neureich heißt ja, ich war's oder habe zumindest entschieden dazu beigetragen. Bei uns ist viel altreich. Das heißt, die deutschen Vermögenden haben, um es mal positiv auszudrücken, ein großes Geschick bewiesen, ihr Vermögen auch gegen viele Widrigkeiten der Geschichte zu verteidigen. Wir haben Vermögen, die wirklich die letzten 100 Jahre relativ unbeschadet überstanden haben. Wenn man sich die Reichenlisten von vor 100 Jahren anschaut, da findet man viele Namen, die auch heute noch dazugehören, was ja echt erstaunlich ist, weil wir haben ja so die gemeinsame Legende der Stunde Null. Mhm. Nach der Nazi-Zeit lag alles in Trümmern. Wir haben alle gemeinsam von vorne angefangen. Das stimmt nicht. Es gibt Vermögen, die es sehr gut durch die Nazi-Zeit geschafft haben. Es gibt da ein exzellentes Buch, Braunes Erbe heißt das, von einem niederländischen Journalisten, der das an einigen Beispielen beschrieben hat. Und ich finde, es sagt schon alles, dass da ein niederländischer Journalist herkommen musste, um den Deutschen zu erklären, da haben schon einige Vermögen, vorsichtig auch mit dem Nazi-Regime zusammengearbeitet, um ihr Vermögen zu erhalten. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Stunde Null ist eine Legende. Und dann haben wir tatsächlich diese Nachkriegsgründerdynastien, aber auch das ist ja jetzt schon mal ein bisschen her, muss man sagen. Das ist nicht gerade gestern gewesen, das sind viele Handelsdynastien, die Albrechts, die Schwarzens, die Drogeriegründer, Rossmann und so weiter. Das sind so noch ein neuer Schub gewesen, der quasi dann dazu kam. Und jetzt zuletzt gibt es halt immer nur noch Vereinzelte. Wir haben halt auch nicht die großen Tech-Gründer. Das gibt es in Deutschland leider, würde ich sagen, alles nicht. Und so halten wir uns so ein bisschen an so Geschichten wie die der BioNTech-Gründer fest. Das ist so, finde ich, die letzte German Dream-Geschichte, wo man wirklich zeigen kann, da hat der Kapitalismus auch seinen Zauber und seine Macht entfaltet und hat Menschen reich gemacht, die aber vor allem reich geworden sind, weil sie halt eine bahnbrechende Erfindung gemacht haben. Das wäre ja toll, wenn das viel häufiger klappen würde.
Aber es klappt selten. Es gibt so eine schöne Karte bei dem Spiel Halt mal kurz von Marc-Uwe Kling, die heißt Der Kapitalismus, und die Folge ist, wer hat, dem wird gegeben. Also wenn die Karte Kapitalismus fällt, dann kriegen die eh schon viel haben, noch mehr drauf. Und das ist ja ein Automatismus. Also das heißt, ich habe jetzt viel, dann werde ich nächstes Jahr automatisch mehr haben und dann wieder automatisch mehr, und es geht immer so weiter. Dafür gibt es ja dann auch diese, fand ich, einen total interessanten Punkt in dem Buch, Family Offices. Was ist ein Family Office?
Ja, ein Family Office trennt, glaube ich, die Normalreichen von den Superreichen. Ein Family Office ist ein Büro, was nichts anderes tut, als sich um das Vermögen und das Wohl einer reichen Familie zu kümmern. Die gibt es in verschiedenen Ausformungen, die gibt es mit eher kleinen Teams, die gibt es aber auch mit 40 Angestellten oder mehr. Und die kümmern sich eben darum, das Geld gut anzulegen, das Geld zu investieren. So ein bisschen, oft wurde mir erzählt, erstmal nach dem Schema F, nach so einer Standardeinstellung, das heißt, Ziel 1, das Vermögen muss verteidigt werden um jeden Preis, es muss also halten. Ziel 2, es muss wachsen. Und zwar mehr als die normale Marktrendite, weil sonst wäre ja der ganze Aufwand, das sind hochbezahlte Leute, die müssen sich ja auch irgendwie rechtfertigen. Dann haben aber viele Family Offices auch noch sowas, das heißt Convenience Service oder Dog Walking Service, was ich sehr, sehr lustig fand. Das heißt, die kümmern sich, wenn die Familie will, einfach um alles. Die kümmern sich darum, was machen wir denn mit dem Kind, was so ein bisschen aus der Bahn schlägt? Was können wir denn da für Vertragskonstruktionen erschaffen, dass wir das vom Vermögen möglichst fernhalten? Oder wie viele Seiten haben eigentlich unsere Eheverträge? Da habe ich von bis zu 1000-seitigen Eheverträgen gehört, um quasi das Vermögen gegen die neuen Partner, das ist so ein Risiko, ist quasi falsch heiraten, zu schützen. Aber auch so ganz banale Sachen wie, die wollen in ein Restaurant, was eigentlich ausgebucht ist, da wollen die noch einen Tisch. Und dann sagt das Family Office, alles klar, machen wir. Und eine wunderbare Anekdote, die mir erzählt wurde, ist die eines Nachkommens eines großen Unternehmens, der seinen 18. auf Sylt feierte. Und dann ging der Alkohol aus und die Kippen gingen aus. Und er rief bei der 24-Stunden-Notfall-Hotline des Family Offices an und sagte, Leute, ich brauche Nachschub. Die ist eigentlich gedacht für so Entführungen oder so. Und da saß dann zum Glück ein Family Officer am anderen Ende, der gesagt hat, nee, mein Lieber, dafür nicht. Genau, dieses Nein ist aber die Ausnahme. In der Regel erfüllen die Family Office, machen alles möglich, was möglich werden soll. Ich habe auch gehört, dass da teilweise Privatärzte angestellt sind und so weiter und so fort. Also das ist so eine Full-Service-Geschichte. Und manche Vermögenden haben mir erzählt, das seien die Menschen, die der Familie am nächsten sind, weil sie eben, weil man sie in die Geheimnisse des Geldes quasi reingelassen hat. Und eine reiche Marlene Engelhorn hat mir erzählt, dass sie immer dachte, der Family Officer, das sei ihr Onkel, weil der einfach immer da ist bei jeder Feier. Das zeigt so ein bisschen den Status dieser Menschen.
Sind das bezahlte Freunde? Weil ich habe ja immer den Verdacht, dass wenn jemand so schwer reich ist, dass er überhaupt keine Freunde mehr hat, beziehungsweise sich überhaupt nicht sicher sein kann, dass seine Freunde wirklich Freunde sind. Weil im Zweifelsfall bist du nur auf mein Geld aus.
Ich glaube, Freundschaften ist echt nicht so ein einfaches Ding unter Reichen. Der Sebastian, mit dem ich sehr, sehr lange gesprochen habe, der versucht auch ganz entschieden, nicht reiche Freunde zu haben und hat eben erzählt, wie schwierig das ist. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil genau wie du sagst, erstmal ist die Frage, mag der mich oder mag der nur mein Geld? Der Sebastian hat deshalb während des Studiums inkognito gelebt und fand es super, weil er da natürlich Leute kennengelernt hat, die ihn nur seinetwegen mochten. Und dann kommt aber das nächste Problem. Dann hast du enge Freunde oder du verliebst dich. Wann sagst du denn dann, wer du wirklich bist? Also wann sagst du denn, übrigens, wenn du jetzt mit mir mal nach Hause fahren würdest, dann würdest du dich wundern, dass da ganz viel Personal ist, was uns dann unseren Kaffee hinstellt und um uns rum arbeitet, während du meine Eltern kennenlernst und so. Also dieser Moment ist natürlich dann auch schon wieder schwierig. Und dann ist die Frage, wie fährt man zusammen in Urlaub? Wo geht man essen? Bezahlst du immer die Rechnung, wenn du reich bist? Das führt dazu, dass sehr viele reiche Menschen sich nur mit anderen Reichen umgeben, weil es einfach alles viel, viel einfacher macht. Und das verstehe ich total, ist aber natürlich gesellschaftlich nicht so wünschenswert, weil es dann doch ein sehr großer Käseglockeneffekt ist.
Aber haben diese Leute, haben die überhaupt noch irgendwas mit dem Rest der Gesellschaft zu tun?
Es gibt ja nicht die Reichen und die sind alle gleich. Es gibt Leute, die haben mit dem Rest der Gesellschaft noch was zu tun, wie ich gerade schon erklärt habe, mit viel
Tarnung.
Versuchen, wie es klappt, ja. Tarnung. Der Sebastian zahlt sich zum Beispiel selber ein Gehalt und versucht von dem zu leben, weil er sagt, ich muss irgendwie normal werden, nur dann klappt es auch mit den anderen. Das zeigt schon, wie groß die Verrenkungen sind, die nötig sind.
Aber das kann ja gar nicht funktionieren, weil er hat ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel er hat, aber der hat das ja immer noch im Hintergrund. Das heißt, er kann ja überhaupt nicht hart fallen. Und solange, wenn du nicht hart fallen kannst, kannst du mehr Risiken eingehen.
Genau, aber du kannst natürlich deinen Lebensstandard downsizen, um dich offensichtlich quasi jemanden zu dir nach Hause einzuladen und der fällt dann erstmal um, weil der so eine Wohnung noch nie gesehen hat. Genau, also das kannst du schon machen, aber insgesamt muss man sagen, dass die sehr Vermögenden sich abschotten und untereinander leben. Und ich fand es eben auffällig, dass sehr viele Menschen, mit denen sie zu tun haben, Menschen sind, die sie entweder bezahlen, die von ihnen angestellt sind, oder Menschen, die irgendwas von ihnen wollen, also die mit dir irgendwie ein unternehmerisches Ding machen wollen. Und ich glaube, das tut auf Dauer niemandem gut, wenn du nur von Menschen umgeben bist, die irgendwie von dir abhängig sind, weil so fein dein Charakter sein mag, diese Macht, die du über andere spürst und hast, ich glaube, das macht auf Dauer was mit dir. Und das war schon zu merken, dass das bei vielen sehr reichen Menschen ein Charakterzug ist, der sehr auffällt. Dass sie gewohnt sind, dass die Leute so funktionieren, wie sie wollen. Und wenn die das nicht tun, dann werden sie unleidlich.
Ist da auch ein Leidensdruck bei den Vermögenden? Also dass sie unter ihrer Macht ja letztlich leiden, so wie dein Gesprächspartner, der sagt, ich halte das nicht aus, ich versuche hier inkognito durchzumanövrieren.
Ja, bei jungen Erben ist mir das tatsächlich häufiger untergekommen. Also bei Menschen, die da reingeboren werden und die dann auf irgendwelchen Wegen mit dem normalen Leben konfrontiert werden. Das hat ja auch der Sebastian gesagt, dass sein Leben vor allem dadurch geprägt wurde, dass er in einen normalen Kindergarten, in eine normale Schule gegangen ist und, wie er sagt, klassenübergreifende Freundschaften da eben geknüpft hat und dann gemerkt hat, mein Leben ist gar nicht normal. Weil das war so das Erste, womit ich mich lang beschäftigt habe. Wie erfährt man das denn eigentlich als Kind? Wie reich die Familie ist? Wann wird einem das gesagt? Und ich habe oft gehört, dass es eine große Sprachlosigkeit in den Familien gibt. Und man denkt natürlich als Kind, jedes Kind macht das, unser Leben ist normal. So ja. sind alle. Ja. Und es ist wirklich bei einigen Reichen ein absurd langer Prozess, das zu begreifen, das stimmt gar nicht. Und ich glaube, einige begreifen es nie. Also einige
gucken die nicht Fernsehen oder so? Also ich meine,
ja, aber es ist ja was anderes, ob du was im Fernsehen siehst. Also wenn du jetzt, okay. es gibt ja so viele Serien über Superreiche, die kannst du dir angucken und trotzdem empfindest du nicht, wie das wirklich ist. Es ist was komplett anderes, ob du darüber siehst oder liest oder ob das deine Freunde sind, die dir sagen, nee, ich lebe ganz, ganz anders. Du kannst dir das auch gerne mal bei mir zu Hause angucken. Und bei dem Sebastian war es zum Beispiel so, dass er noch als junger Mann geglaubt hat, seine Eltern leben vor allem aus Arbeit. Also die verdienen das Geld. Bis ihm dann eine Freundin gesagt hat, das kann nicht sein. Ich sehe, wie ihr in Urlaub fahrt. Ich sehe, wie ihr lebt. Es kann einfach nicht sein. Deine Eltern erzählen dir was, was nicht stimmen kann. Und erst da hat er dann zu Hause auch nachgefragt. Und erst da ist ihm klar geworden, ach ja, stimmt. Das ist ja eine Geschichte, die in unserer Familie erzählt wird, die gar nicht der Wahrheit entspricht. Und das ist halt was, was viele beschrieben haben, dass es ein sehr, sehr langer Prozess ist, zu verstehen, in welcher absoluten Ausnahmesituation man lebt. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dann geht man nicht in eine normale Schule, sondern geht, wie es heute viel, viel üblicher ist, auf eine Privatschule, auf ein Internat und dann sind alle so wie man selber, dann setzt sich das natürlich fest. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, ein absolut verqueres Bild von Gesellschaft und ein absolut verqueres Bild davon, wie man so lebt.
Und trotzdem sehr viel Macht über genau diese Gesellschaft.
Genau, und trotzdem Entscheidungen treffen zu können in gewaltigem Ausmaß. Ich glaube, das ist das zweite Wichtige, was man sich klar machen muss, wie groß der Hebel ist, an dem du sitzt, wenn du über ein Milliardenvermögen verfügst. Alles, was du möchtest, alles, was du wünschst, alles, was du dir vorstellst, kannst du wahr werden lassen. Im Guten, also du kannst Dinge entstehen lassen, schöne Sachen, ich habe tolle Sachen gesehen, toll renovierte Häuser, total super, aber natürlich auch im Schlechten. Und deine Meinungen, deine Wünsche, auch deine Forderungen an die Politik haben einfach diesen Riesenhebel, mit dem du das vervielfältigen kannst. Und deshalb glaube ich, wäre es schon wichtig, wenn reiche Leute ein Gefühl für den Rest hätten, um eben mit diesem Hebel sorgsam umzugehen.
Aber wie kriegst du denn dieses Gefühl in
gar so nicht.
Genau.
Und da sind wir in the middle of the dilemma.
Das heißt, wir müssen dann die reichen Leute abschaffen.
Das ist genau die Frage. Also ich würde gerne trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, weil Holger sagt auch immer, man kann keine Politik gegen die Reichen machen. Warum eigentlich nicht? Also wie genau funktioniert denn dieser Hebel? Wie machen denn reiche Menschen dann, dass die Politik sich eher so verhält, wie sie es gut finden. Keine Erbschaftssteuer oder eine Erbschaftssteuer, die hast du ja auch ganz schön beschrieben, so ist, dass man sie sehr gut umgehen kann.
Also fangen wir ganz banal an. Stell dir vor, du bist Bürgermeister in einer Stadt, sagen wir Coburg. Und in deiner Stadt wohnt eine sehr reiche Familie, sagen wir die Familie Stoschek, die mit Autoteilen sehr, sehr reich geworden ist. Und die ist ein großer Gönner in deiner Stadt und die hat auch Arbeitsplätze in deiner Stadt. Und jetzt macht aber die Stadt was, was der Familie nicht passt. Die Familie möchte, dass nach ihrem Vorfahren eine Straße benannt wird, so war es tatsächlich. Und der Stadtrat sagt, nee, das war einer, der durch die Nazi-Zeit nicht so ganz schön durchgegangen ist. Wir wollen nach dem keine Straße benennen. Und dann rufst du da überall an. Und natürlich hat dein Anruf mehr Gewicht, als wenn jetzt einfach der Nachbar aus der Blumenstraße 3a bei der Stadt anruft und sagt, Mensch, mein Opa war aber auch ein toller Typ, ich will, dass mein Opa geehrt wird. Dann wird dem natürlich nicht so intensiv zugehört wie einer Familie, die in der Stadt einfach riesen Einfluss hat. Ich glaube, das ist keine Verschwörung, das ist kein böser Wille der Politik, sondern das ist einfach normal, weil die Politik weiß, wenn ich den verärgere, dann habe ich da eine ganze Latte an Folgeproblemen. Dann sagt er zum Beispiel, die Spenden, die ich an die sozialen Einrichtungen gemacht habe, die will ich eigentlich jetzt gar nicht mehr machen. Oder der sagt, wenn wir unser Unternehmen erweitern, vielleicht machen wir das gar nicht mehr bei euch, sondern gehen in die Nachbarstadt. Und dann hast du natürlich reale Probleme, die dadurch entstehen, dass du einen sehr reichen Menschen verärgert hast. Und ich verstehe total, dass du dir das als Politiker gut überlegst. Dass du dir überlegst, ist mir das jetzt mit der Straße wirklich so wichtig, dass ich mir da den ganzen Hassel ans Bein binde. Und die Stadt Coburg hat dann gegen den klaren Wunsch des Zentralrats der Juden gesagt, na komm, der kriegt seine Straße, wir wollen den hier bei Laune halten. Und ich glaube, dieser Mini-Fall zeigt eigentlich den Mechanismus genau. Und mir haben alle Vermögenden gesagt, wenn sie wollen, dann haben sie einen ganz, ganz direkten Draht. Einfach weil dieses Vermögen deine Stimme viel, 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 viel lauter macht. Das, was du sagst, ist viel wichtiger als das, was andere sagen. Und zwar nicht, weil die Politik irgendwie böse ist, sondern weil es tatsächlich so ist. Weil du tatsächlich mehr Macht hast. Und das ist, glaube ich, bei allem Gerede über Parteispenden und so weiter, was dann natürlich noch on top kommt. Ich finde, da reden wir über Symptome. Der Kern ist einfach, dass dieses Vermögen das, was du willst, vervielfacht.
Das ist undemokratisch. Also wenn ich da dir so zuschaue, dann ist das, habe ich das Gefühl, ja, die Menschen, die ich gewählt habe, die wähle ich ja, weil ich denke, die vertreten dann meine Interessen. Aber sicher sein kann ich mir nicht, weil vielleicht kommt jemand, der wahnsinnig viel Vermögen hat und dann wird dessen Interesse durchgesetzt.
Genau, das ist halt so. Ich glaube, es wäre schon besser, wenn es transparent wäre, wenn offen darüber geredet würde, weil natürlich beißt sich das mit der Demokratie, aber man muss auch sagen, dass es in unserer Verfassung einen weiteren wichtigen Grundsatz gibt und das ist das Eigentumsrecht. Es ist auch so, dass Eigentum bei uns geschützt ist und ich finde, auch das hat einen Sinn. Das heißt, es beißen sich zwei Dinge. Und das muss man austarieren. Ich glaube, dass wir es im Moment nicht gut austarieren, sondern dass wir da zur einen Seite maximal fallen. Und eine größere Transparenz würde schon mal sehr viel helfen. Es würde auch sehr viel helfen, wenn sich Politiker dieser Mechanismen bewusst wären und wenn sie in den großen Fragen sagen würden, es ist uns aber egal. Weil natürlich, so groß der Hebel der Empörung der Vermögenden ist, der Hebel der demokratisch gewählten Politiker ist größer. Wenn sie sagen, wir wollen Erbschaften besteuern, dann können sie das. Können das entscheiden. Sie haben vielleicht doofe Konsequenzen. Darüber könnten sie dann offen reden. Man könnte in eine Debatte gehen. Aber es wäre möglich. Und das ist wirklich was mich total fuchsig macht, dass gerade progressivere, wie immer man sie nennen will, Parteien wie zum Beispiel die Grünen oder die SPD fordern seit langem in jedem Wahlkampf höhere Steuern auf Vermögen und auf Erbschaften, wollen die Schlupflöcher schließen und so weiter und sagen immer bedauernd, oh, wie ungerecht es ist. Wenn sie dann aber in der Regierung sind und die SPD war in den letzten über 20 Jahren fast immer in der Regierung, tun sie das, was sie vorher behauptet haben, gar nicht mehr. Und es gibt Studien dazu, die Politiker aus diesen Parteien befragen, warum macht ihr das dann nicht? Und die sagen, die Lobby der Superreichen, die steht dem entgegen. Und da finde ich schon, dass man als gewählter Politiker die Pflicht hat, in so Grundsatzfragen zu sagen, ich mache es aber trotzdem, weil ich es als wichtig erachte. Oder man soll halt aufhören, es zu behaupten, dass man das machen will. Beide Varianten hat man. Aber da finde ich tatsächlich, dass wir da so eine Art Täuschung der Wähler fast sehen, dass man es in den Wahlkämpfen immer wieder fordert und dann aber gar nichts tut, um das umzusetzen.
Wenn man es in den Wahlkämpfen fordert, dann heißt das ja, es ist den Menschen im Land wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema. Und natürlich, also ich verstehe es, ich glaube, alle Menschen kommen auf die Welt und haben irgendwie einen Gerechtigkeitssinn und haben ein Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn man dein Buch liest, dann kommt in mir zumindest ein sehr großes Ungerechtigkeitsgefühl auf. Also es sind ja auch verschiedene Ungerechtigkeiten, die da entstehen. Aber eins zum Beispiel ist ja auch einfach dieser Vergleich, dass die Menschen, dass wir über die so wenig wissen. Also das, du schreibst ja auch sehr schön, ohne das Manager-Magazin wüssten wir wahrscheinlich noch weniger, wobei langsam ja auch ein bisschen private Zahlensammler dabei sind. Da würde doch eine klitzekleine Vermögenssteuer, egal wie klein sie ist, schon helfen. Also wenn es 0,1% sind, dann müssten die Superreichen sich ja genauso nackig machen wie alle, die sonst irgendwie Steuern zahlen auf Einkommen oder Leute, die beim Arbeitsamt Geld haben wollen.
Ja, ich kenne viele Ökonomen, die sagen schon, eine Vermögenssteuer von null wäre ein wahnsinniger Gewinn, weil man dann es einfach wüsste.
Ja.
Und es ist total unwürdig, dass wir bei diesem Thema, dass das oft so ein Meinungskampf ist, weil wir einfach die Daten nicht haben. Wir müssen das wissen. Diese Macht der großen Vermögen ist so groß, dass wir darüber Bescheid wissen müssen. Und dann müssen wir, finde ich, besser, als es im Moment gelingt, darüber reden, ob wir das so wollen. Ich finde, mich nervt oft so total plumpes Reichenbashing, genauso wie die epische Vorwurf der Neiddebatte, der dann immer kommt. Ich finde, unser Reden über Geld ist nicht gut. Wir sollten da dringend besser werden, weil es ist einfach eine Kernfrage, die wir miteinander klären müssen, weil wir wissen aus den ökonomischen Daten, wenn wir nichts tun, dann wird sich das Vermögen ganz oben immer weiter vergrößern und der Anteil wird immer größer werden. Und ich finde, wir sollten zumindest mal offen darüber reden, wollen wir das? Und wenn wir es nicht wollen, welche Maßnahmen wollen wir denn ergreifen? Und dieses Gespräch mit klugen politischen Ideen, das findet einfach nicht statt. Und das finde ich eigentlich das Frustrierendste bei dem Thema, dass wir es nicht schaffen, da eine vernünftige Debatte hinzubekommen, sondern dass die wirklich so ein bisschen langweilig ist.
Wobei ich habe da auch eine sehr plumpe Meinung, muss ich sagen. Ich finde, es sollte einfach keine Milliardäre geben.
Ja, die Meinung kannst du haben. Ich glaube, dass ich habe ja auch in dem Buch darüber nachgedacht, sollte es eine Reichtumsgrenze geben.
Ja.
Ich glaube, auch die Klimafrage stellt uns diese Frage nochmal neu. Wenn ich darüber nachgedacht habe, wie das dann aussehen sollte, wie das ausgestaltet werden würde, bin ich auch oft in Dystopien gelandet, in denen ich nicht landen will. Ich will keinen Staat, der vorschreibt, wie viel man haben darf und der zum Beispiel sagt, deine 50 Quadratmeter Wohnung ist jetzt noch okay, bei 150 Quadratmetern ziehen wir zum Beispiel eine Grenze ein oder ich habe mich ja viel mit Yachten beschäftigt, die normale Yacht ist noch okay, die Superyacht, die wollen wir aber nicht. Das heißt, wenn wir über Reichtumsgrenzen reden, eine intellektuell, finde ich, wahnsinnig spannende Diskussion und ich glaube, auch die sollten wir führen, die sollten wir gut führen. Aber ist natürlich dann immer die Frage, wer entscheidet das denn dann? Wer entscheidet, ab wann wird Reichtum gefährlich? Wer legt diese Grenzen fest? Und das ist eine Frage, die glaube ich, nicht so leicht zu beantworten ist.
Wobei ich die Frage zurückspielen würde und sagen würde, wenn ich Bürgergeld beziehe, muss ich auch rechtfertigen, in was für einer großen Wohnung ich lebe.
Genau, aber bei dem Bürgergeld ist schon nochmal der Unterschied, dass du möchtest, dass das jemand für dich bezahlt, also dass der Staat dir das bezahlt. Und was vermögende Menschen vorbringen, ist ja, wir verlangen ja von niemandem, dass der für uns bezahlt, sondern mehr noch, wir sorgen ja dafür, dass vieles funktioniert, dass viel Geld investiert wird und so weiter. Darüber lässt sich streiten, aber über den ersten Teil ja nicht. Es ist, glaube ich, tatsächlich schon ein Unterschied, ob du möchtest, dass der Staat dein Einkommen bezahlt oder nicht.
Ja, die Frage ist ja, wie viel verpflichtet denn das Einkommen eigentlich? Weil das ist ja auch was im Grundgesetz drin steht. Und über diese Frage gibt es ja auch so gut wie gar keinen Austausch, oder?
Nein. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Auch da sind wir wirklich im Meinungskampf. Und das ist, glaube ich, eines der Kernprobleme unseres Mangels an Daten. Wir können zum Beispiel nicht sagen, wie hoch ist die effektive Steuer der Milliardäre in Deutschland? Wie viel Steuern zahlen die wirklich? Wir haben diese Daten nicht. Aus Ländern, in denen es diese Daten gibt, wie Frankreich und den Niederlanden, da sehen wir, dass es tatsächlich so läuft, dass wer mehr hat, der zahlt auch mehr. Also so wie es sein soll, starke Schultern tragen mehr, dass das aber nur bis zu einer bestimmten Ebene geht und ganz oben bei den oberen 0,001%, also den extrem Reichen, da bricht diese Steuerquote ab und die zahlen dann teilweise weniger am Ende als die Mittelschicht. Warren Buffett ist ja auch damit berühmt geworden, dass er gesagt hat, er zahlt einen niedrigeren Steuersatz als seine Sekretärin. Und es gibt auch die Annahme, dass das in Deutschland so ist, weil du in diesen Größenordnungen sehr viel tun kannst. Du kannst sehr viel an deinem Vermögen und rumgestalten, um das steuergünstig durchzubringen. Und wir müssten das einfach wissen. Wir müssen ganz dringend wissen, wie viel zahlen die denn tatsächlich? Nicht auf dem Papier, weil was auf dem Papier steht, ist für Menschen, die sich sehr teure Steuergestalter leisten können, ja, nicht wirklich wichtig, sondern wir müssen wissen, wie viel wird da effektiv gezahlt. Und darüber, glaube ich, müssen wir auch wirklich eine Gerechtigkeitsdiskussion führen und uns darauf einigen, wie viel wäre denn wichtig abzugeben, wie viel wäre denn wichtig für die Allgemeinheit beizutragen. Und das ist auch eine Diskussion, die ich mir sehr wünsche.
Welches Argument liefern denn die Vermögenden gegen diese Diskussion,
sind
beziehungsweise wie reden die sich raus, dass sie sich nicht am Gemeinwesen beteiligen, qua Steuern?
Ja, erstmal sagen die reden, also ganz viele reden ja gar nicht.
Ja.
Also die reden sich so raus, indem sie gar nicht reden. Ja,
okay. Und, klar, wenn du genug also Geld hast, kannst du auch schweigen.
Ne? Ja. Ja. Einfach schweigen, ja. Genau. Also ich habe ja zum Beispiel mit meinem Kollegen Jochen Breyer für unsere Dokumentation das Milliardenspiel, da haben wir ja dargelegt, dass vermutlich die reichste Familie Deutschlands, die taucht gar nicht auf diesen Listen auf. Das ist die Familie hinter dem Pharmaunternehmen Böhringer. Also die reden sich so raus, indem sie abtauchen. Und das machen ja die allermeisten. Die reden, die sagen, ich persönlich zahle hohe Steuern. Ich gestalte nichts, das habe ich immer wieder gehört. Und die ärgern sich auch, dass sie dann mit denen, die das machen, in einen Topf geworfen werden und so weiter. Und ich finde auch, um die zu schützen, bräuchte man ja diese Daten, um wirklich zeigen zu können, ja, stimmt, bei dem ist es unfair, der Vorwurf, aber bei anderen eben nicht. Das heißt, so reden sie sich quasi raus. Und dann muss man sagen, dass das, was man Trickle-Down-Theorie nennt, also dass der Reichtum von wenigen am Ende allen nützt, weil er nach unten durchsickert, dass das eine erstaunliche Wirkung immer noch hat, obwohl es ja empirisch längst als falsch widerlegt ist. Das heißt, es war einfach ein ökonomischer Glaubenssatz. Man kann sich vorstellen, wenn man eine Pyramide mit Champagnergläsern hat und man kippt oben ins obere was rein, dann ist halt die Idee, dass langsam das überläuft und der Champagner bei allen landet. Das war eine ökonomische Glaubenslehre. Die hat sich aber einfach nicht, hat sich nicht bewahrheitet und wäre ja schön, wenn es geklappt hätte.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das in einer produktionsbasierten Ökonomie tatsächlich noch funktionieren könnte, aber eben nicht in dieser Finanzökonomie, die wir sehen.
Genau, das ist halt einer der Knackpunkte. Wir sind inzwischen eine Finanzökonomie, die Finanzwirtschaft ist um ein Vielfaches größer als die Realwirtschaft. Und dann sickert natürlich gar nichts nach unten durch, sondern eher noch wird quasi da was unten rausgesüppelt, weil zum Beispiel die Wohnungen teurer werden, die Immobilienpreise steigen und ganz unten, den nimmt man dann noch den letzten Schluck, den sie da in ihrem Gläschen vielleicht drin hatten. Das ist aber immer noch total wirkmächtig und ich habe auch verstanden, warum. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist Milliardär, dann ist es für dich ja viel einfacher, daran zu glauben, dass du allen Gutes tust, dass dein großer Reichtum für alle nützlich ist. Und ich glaube, wir neigen als Menschen dazu, unser Leben irgendwie als gute Geschichte zu erzählen und zu sagen, ja, ich habe das und das gemacht und dann kam das und das dabei raus und das ist ja am Ende eine gute Sache. Und ich verstehe, dass auch Milliardäre diesen Wunsch haben, zu sagen, so wie ich bin, nützt am Ende allen, weil ich gehe ja gut damit um und so weiter. Das sind ja auch keine Unmenschen. Also das sind ja Menschen wie alle anderen auch. Die wollen respektiert werden, die wollen anerkannt werden. Und aus dieser Sehnsucht heraus und einfach, weil du sonst, glaube ich, in einem Sumpf von Widersprüchen versinken würdest, verstehe ich total, dass du dir diese Geschichte erzählst. Und auch die zweite, die ich immer wieder gehört habe, ich habe es ja selber gemacht. Ich habe es selber geleistet. Und dass einem das auch Erben erzählen, finde ich dann auch...
Ja, Susanne Klatten glaubt, sie hätte das alles selber geleistet?
Mit Susanne Klatten habe ich nicht geredet, aber ich habe mit dem vermutlich reichsten Kölner geredet, der aus einer Privatbankdynastie kommt und auch der sagt, ja, ich hatte zwar das Erbe, aber letzten Endes habe ich es gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass sich das alles so toll entwickelt hat. Ich hatte den starken Willen, ich wollte nicht verlieren, ich bin ein Gewinnertyp. Und das wird dir eben erzählt, wieder besseren, ja, Wissens weiß ich nicht, aber wieder aller Tatsachen.
Gut, das sind jetzt die Wohlhabenden, die diese Trickle-Down-Idee sich erzählen, beziehungsweise auch nach außen erzählen. Aber wie du sagst, das Ding ist empirisch mehrfach widerlegt. Warum glaubt die Politik, das denn dann immer noch? Oder sind die Parteien, die hier den Ton angeben, letztendlich einfach nur ja, die reichen Lobby innerhalb unseres demokratischen Systems? Das kann es ja nur auch nicht sein.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich finde, das ist eine wichtige Frage, die dringend erforscht werden müsste, wie der Glaube daran die Tätigkeit der Parteien prägt. Mhm. Ich glaube, dass es am Ende eben viel banaler ist, wenn du gegen Vermögende was entscheidest, hast du jede Menge Ärger. Und du hast, das muss man den anderen vorwerfen, wenig Applaus. Wir wissen, dass Menschen, die nicht reich sind, oftmals total gegen ihre ökonomischen Entscheidungen votieren,
ja,
weil sie die Hoffnung haben, vielleicht werde ich ja mal irgendwann reich und dann will ich das auch behalten dürfen, weil sie auch, glaube ich, an diese Trickle-Down-Geschichte in ihrem tiefsten Innern noch glauben, weil sie sich es einfach machen und sagen, oh nein, die Bösen, das sind eigentlich die Zuwanderer, die machen mir das Leben so schwer, aber mit den Reichen, oh, da will ich eigentlich lieber nichts sagen, ich will auch nicht neidisch wirken und so weiter. Also das ist ja mindestens genauso großer Teil des Problems.
Die Reichen, sind die eigentlich, du sagtest eben, im Family Office ist das Geld gut anlegen und zwar möglichst besser sich vermehrend als am normalen Finanzmarkt, wo unser eins irgendwie so seine Altersvorsorge versucht, sich zusammenzusparen. Sind die gierig, diese Menschen?
Es ist totaler Quatsch zu sagen, die sind so oder so, was diese Eigenschaften angeht. Ich habe Menschen getroffen, die in der Tat eher knickrig sind und wo ich auch sagen würde, da spielt Gier eine Rolle. Ich habe total großherzige Menschen getroffen, wo ich sagen würde, das ist nicht der Beweggrund. Es ist auch so ein bisschen egal. Weil ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass diese Geldvermehrung automatisch passiert.
Ja.
Egal, ob du jetzt gierig bist oder nicht.
Ja.
Viele gerade
eher ein Hobby oder also.
Nee, du hast damit ja total wenig zu tun. Das machen die Profis. Das passiert einfach.
Ja.
Also gerade reiche Erben haben mir erzählt, dass ihnen zu Hause dann gesagt wurde, wenn sie mal gefragt haben, wie ist denn unser Geld eigentlich angelegt? Macht das vielleicht was ich gar nicht will? Ist das irgendwie in böse Ölfirmen angelegt oder? Dass die Eltern dann oft gesagt haben, lass mal, das sollen die Profis machen, das machen bei uns die Profis. Also es ist auch so eine Nichtbeschäftigung mit diesem Geld und ganz, ganz viele wissen, glaube ich, gar nicht, was das Geld so treibt und geben auch gar nicht diesen Family Officern jetzt da bestimmte Benchmarks vor, das und das müsst ihr unbedingt erreichen, sonst fliegt ihr alle raus. Aber wenn du jetzt sehr hoch bezahlter Family Officer bist und du kriegst ein sechsstelliges Einkommen pro Jahr, dann willst du natürlich das Geld mehr vermehren, als der Durchschnitt, um dich unverzichtbar zu machen. Und ich glaube, diese Branche spielt bei dem ganzen Thema eine viel, viel größere Rolle, als wir denken, weil mir haben auch Reiche erzählt, ihnen persönlich sei das eigentlich total egal, wie sehr dieses Geld jetzt wächst. Das sei ihnen komplett wurscht, weil es spielt für sie überhaupt keine Rolle.
Genau.
Also sie sind so reich, dass es ihnen egal sein kann, wie viel Geld
sie haben. Und dass der Family Officer dann immer stolz sagt, was er so geschafft hat und dass sie sich dann bemühen müssten, in diesem Gespräch zu sagen, ja, toll, super. Weil eigentlich ist es ihnen einfach komplett Latte.
Ja.
Weil es macht für dein Leben ja auch tatsächlich keinen Unterschied, ob du 1,2 Milliarden oder 1,25 Milliarden hast. Das ist total egal. Geld macht am Anfang einen Riesenunterschied und mehrt auch das Glück, aber
und
es nutzt sich so ein bisschen ab.
Geld nutzt sich ab, herrlich. Meinst du irgendwie nicht? Diese
Family doch, nutzt sich
anders,
schnell
nutzt sich
ab.
Anders,
nutzt sich anders ab, genau. Diese Family Offices, sind die denn eigentlich transparent? Also kennen wir die oder ist das was noch klandestiner ist als die Reichen selbst?
Ja, das ist noch klandestiner. Das ist eine Branche, die extreme Diskretion als absoluten Grundsatz hat. Ich habe mit einem Family Officer gesprochen, der gesagt hat, dass noch nicht mal seine Mitarbeiter wüssten, welche Familien bei ihnen Kunde sind. Niemals, um keinen Preis der Welt, dürfte man das nach außen dringen lassen, für wen man gearbeitet hat. Und deshalb bin ich total froh, dass im Schutze der Anonymität mir einige Family Officer von diesem Geschäft erzählt haben, weil darüber kann man gar nicht genug Bescheid wissen, weil es, glaube ich, manche Forscher nennen diese Family Officer die Ritter des Reichtums. Die sind bei diesem ganzen Reichtum verteidigen, Reichtum vermehren, sind es schon die Schlüsselfiguren.
was sind das denn für Leute? Also sind das irgendwie geheime Geheimabteilungen in großen Banken oder sind das so einzelne
Büros, also das sind einzelne Firmen.
Steuerberater oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es gibt manche, die früher mal Steuerberater waren, aber das sind eigene Unternehmen. Also es gibt die sogenannten Single Family Offices, die sich wirklich nur um eine Familie kümmern. Das heißt, es ist dann einfach, wäre dann dein privates Büro oder Unternehmen, die sich nur um dich und dein Geld kümmern. Und dann gibt es Multifamily Offices, die mehrere Familien betreuen. Aber ich war in einem, das war so eine sehr schöne Patrizia-Villa in Frankfurt am Mainkai. Also das kommt dann auch sehr, sehr gediegen daher. Es gibt aber auch welche, die eher prosaisch sind, wo man dann, was eher aussieht wie einen Handelsraum in einem Trading Floor einer Bank, wo es dann eher um Investments gibt. Die gibt es in allen Ausformungen. Die gibt es mit Nadelstreifen und Einstecktuch und die gibt es mit Sneaker und Hoodie. Das Einzige, was sie eint, ist tatsächlich die Verschwiegenheit und ist der absolute Dienst an diesem Geld. Ja, kommt ihr davon, eins zu haben. Also ich habe während der Recherche oft gedacht, so ein Family Office wäre eine tolle Sache, wenn man so abends zu Hause sitzt, man macht noch die Wäsche und man macht noch die Formulare nach einem langen Arbeitstag. Eben, da habe ich gedacht, ach, so ein Family Office wäre eine nette Sache jetzt, wenn die immer vorbeikämen. Ja. Ich kann dem viel abgewinnen.
Das ist ja das Interessante. Man kann ja vielen von dem viel abgewinnen. Also diese Entspanntheit, die das erstmal mit sich bringt, zum Beispiel nicht arbeiten zu müssen oder auch sich nicht Gedanken darüber machen zu müssen, was kostet irgendwas. Also
ja, super.
Durch den Supermarkt gehen zu können und einfach alles, was man braucht, kaufen oder egal, wo man es
alles. Ja, oder auch Ideen zu haben und zu sagen, ich probiere die Idee jetzt einfach mal aus und wenn es klappt, ist super und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, finde ich, was ein großer Traum ist.
Voll, und es ist Freiheit, aber irgendwann kippt es ja doch und das finde ich nochmal den interessanten Punkt, wo ich mich frage, kippt es nicht auch für diese Menschen und denken die nicht auch, ach, irgendwie ist es doch zu viel. Irgendwie macht es mich doch unfrei.
Das war tatsächlich mein Eindruck, dass Geld ab einer gewissen Größenordnung die Eigenschaft hat, dass es wie so ein eigenes Wesen wird, was sich in alles reinfrisst.
Monster.
Und was nicht mehr quasi Werkzeug ist, was es ja sein soll, was dir wahnsinnig viel ermöglicht und erleichtert, sondern dass es dann so ein Eigenleben entwickelt, dass es sich zum Beispiel in die intimsten familiären Beziehungen frisst. Ich fand nichts gruseliger als eine Konferenz, auf der ich war, wo sich diese Family Officer darüber ausgetauscht haben, was kann man denn machen, um unliebsame Kinder von dem Vermögen fernzuhalten? Welche Vertragskonstruktionen sind denn gerade noch legal? Und was können wir denn machen, dass zum Beispiel eine Schenkung, die wir aus steuerlichen Gründen gemacht haben, dass die wieder zurückfällt, wenn das Kind jemanden heiratet, dem die Eltern nicht gefallen? Und dann hört man zu und denkt so, oh Gott, das soll es doch nun wirklich nicht sein. Und man sieht diese Dramen vor sich, diese familiären Dramen und das Unglück. Und ja, das, glaube ich, entsteht in dem Bereich, wo dieses Geld wirklich so ein Eigenleben entwickelt, wo es auch wahnsinnig pflegeintensiv ist. Also man muss sich ja vorstellen, du brauchst auch diese Family Offices, weil überleg mal, was du mit einer Milliarde machst. Also wenn du jetzt eine Milliarde hättest, man würde dir die geben. Das klingt immer so toll, aber du musst ja dann irgendwas machen. Du kannst ja nicht zur Volksbank Köpenick gehen und sagen, so hier auf meinem Girokonto ist jetzt eine Milliarde, that's it. Das hat mir eine Reiche, die Marlene Engelhorn, die ja ihr Vermögen über einen Bürgerrat verteilt hat, die hat mir das erzählt, dass sie ihr Geld lange auf so einem Girokonto zwischengeparkt hatte. Und dass das die Bank total jeck gemacht hat. Die haben ständig angerufen und gesagt, das geht doch nicht.
Und so das war halt noch nicht mal richtig viel Geld, was sie hatte. Ne?
Also, das war eher so eine kleine Dosis. Ja. Das waren ein paar Dutzend Millionen. Ja. Und das ist natürlich einfach so, dass dieses Geld dann, manche haben mir gesagt, das ist das Liebste, was unsere Familie hat. Und das ist natürlich nichts, was schön ist. Und hinter diesem Vermögen, also viele Family Officer haben ja auch gesagt, der Grundsatz in vielen sehr reichen Familien sei Vermögen first, Family second. Also, dass die Wünsche, auch die Bedürfnisse, die du hast, die müssen sich da eingliedern. Die müssen dahinter zurückstellen. Das hat schon fast was Royales, wie wir es von den Wer the Crown gesehen hat. Auch der weiß ja, du hast da als Individuum dich einzugliedern in dieser großen Sache.
Und bei vielen, auch wieder.
Genau, bei vielen sehr reichen Familien ist diese sehr große Sache eben nicht die Krone, sondern das Vermögen.
Hast du genügend von dieser Art Reichen kennengelernt, um zu sehen, ob das die tatsächlich auch beschädigt? Also, weil ich denke, mich würde das beschädigen, wenn ich nur noch daran denken würde.
Also, ich kann nur immer von den Menschen sprechen, die ich getroffen habe und aus der raren Forschung, die es gibt, die dazu Anhaltspunkte liefert. Leider haben wir die Forschung nicht, die wir bräuchten. Es gibt zum Beispiel viel Diskussionen, auch unter Reichen, schadet das Geld dem gesunden Aufwachsen von Kindern? Macht das was mit Kindern? Können sie überhaupt eine eigene Motivation, ein eigenes Streben entwickeln? Eine Vermögende hat mir erzählt, unter ihren Cousins und Cousinen hätte sie das Gefühl, der Schritt des Erwachsenwerdens würde ausbleiben. Weil genau das macht ja Erwachsenwerden aus. Du baust dir was auf, du wohnst erst in einer lausigen Bude, dann merkst du, ich kann was schaffen, ich kann was aufbauen, du fällst auf die Schnauze, du löst das Problem. Diese Abnabelungs- und Erwachsenwerdensprozesse, die bleiben halt in vermögenden Familien logischerweise oftmals aus. Es wäre, glaube ich, total wichtig, das zu erforschen, was das mit Menschen macht. Ich kann das als Journalistin immer nur anekdotisch tun und finde es dann auch falsch zu sagen, in der Breite ist es so und so. Aber es ist ein Thema, was sehr viele reiche Menschen beschäftigt. Und ich glaube, so eine Soziologie des Reichtums der Reichen wäre wahnsinnig wichtig, weil für uns alle wäre es ja total wichtig, mehr über die zu wissen, weil ich habe ja schon gesagt, das, was die wollen und tun, hat große Konsequenzen und da wäre einfach gut zu wissen, was die so vorhaben.
Wie geht's dir persönlich eigentlich mit dieser Recherche? Hat dich das verändert, jetzt auch wirklich Hochvermögende auch persönlich kennenzulernen, lange mit denen zu sprechen? Also könnte es mir passieren, dass mein Eat the Rich, wenn ich deine Recherche gemacht hätte, auf einmal zumindest relativiert würde?
Total. Also mir ist auch schon von einigen Linkeren zu große Empathie mit Reichen vorgeworfen worden. Ich finde das Quatsch. Als Reporterin ist Empathie oder Mitgefühl mit jedem, den ich treffe, ist mein Grundwerkzeug. Und ich finde es ganz wichtig, auch Reiche nicht zu entmenschlichen. Das sind Menschen. Und deshalb finde ich Eat the Rich totalen Quatsch. Ich möchte, dass niemand gegessen wird. Ich möchte auch nicht, dass jemand abgeschafft wird, sondern ich möchte schon, dass wir einander mit Respekt begegnen. Gerne mit einer harten Auseinandersetzung, aber diese Entmenschlichung von Reichen ist tatsächlich was mich extrem stört. Weil ich habe halt Leute kennengelernt, die genau wie alle Leute Wünsche haben, Hoffnungen haben, die halt nur reich sind und die in diesem, die auch im Großen und Ganzen versuchen, ein gutes Leben zu führen. Das würde ich schon sagen, dass die allermeisten das antreibt, nur eben in einem ganz anderen Rahmen, in den sie aber auch oft hineingeplumpst sind, den sie sich nicht ausgesucht haben. Und da geht es jetzt nicht um Mitleid, sondern da geht es einfach darum zu verstehen, dass in dem Menschsein sind wir halt alle gleich. Und natürlich auch reiche Leute sind auch in diesem Menschsein gleich. Klingt jetzt so ein bisschen nach Kirchentag, aber finde ich tatsächlich sehr wichtig.
Ich glaube, das ist auch was, worauf wir uns einigen können, was ich eben nochmal ganz, ganz gut finde, auch an diesem Aspekt, also dieses Mitgefühl vielleicht tatsächlich auch mit Reichen zu haben, ist ja unterm Strich bleibt, wir haben alle was davon zu gewinnen, wenn wir diese Diskussion führen, auch wenn sie sich erstmal schwierig und gemein und hart anfühlen, aber das auf die politische Ebene zu heben und zu sagen, jetzt reden wir mal darüber und jetzt öffnen wir das mal und gucken mal, wie wollen wir es denn machen, das ist ja für alle am Ende wahrscheinlich eine gute Sache.
Ich glaube, Schritt 1 wäre wirklich, diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Und es würde auch vielen Reichen ermöglichen, aus ihrem quasi selbstgezimmerten goldenen Käfig rauszukommen. Ja. Ich fand ganz spannend, dass einige linkere oder kritischere Reiche, dass die so eine Gesprächsrunde seit einiger Zeit haben, wo sie sich treffen und wie in so einer Selbsthilfegruppe sich erstmal ihre Geldgeschichte erzählen. Das klingt drollig, aber die Frage ist ja schon, was sind denn die Orte, an denen auch wir über Geld reden, an denen auch wir darüber reden, wie hat dich das denn geprägt, wie hat dich das geformt und sind wir da überhaupt ehrlich? Mhm. Ich glaube, dass wir wirklich wahnsinnig schlecht darin sind, mhm. über Geld zu reden, oh, dass ja. wir richtig mies sind und zwar alle. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie viel schwieriger es ist, wenn es dann nicht um ein paar 10.000 Euro geht oder um irgendwie eine Eigentumswohnung irgendwo, sondern wenn es um Milliarden geht. Jetzt stell dir mal vor, wie du mit jemandem darüber reden würdest. Ich glaube, das ist eine harte Aufgabe, aber es wäre toll, wenn wir das besser hinbekommen würden.
Ich finde das ein super Schlusswort. Vielen Dank, liebe Julia.
Super. Sehr gerne.
Dankeschön.
Eine Produktion von Haus 1.